Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, Leute, willkommen zum Podcast Nummer 200. Heute ist alles anders. Frank kniet vor mir, der blättert in irgendwelchen Büchern. Und ich bin ein bisschen krank. Ich habe mich aber in die Garage geschleppt, um den Podcast hier über die Runden zu bringen. Weil der 200. Gut, der 200. ist ja egal, ob wir den diese oder nächste Woche aufnehmen, ist eigentlich Wurst. Das merkt ja keiner, wann wir das machen. Wir wollen ja auch den 200. passend zum 200. senden, sozusagen. Ne?
Ja.
Ja, und Hauptthema oder Headline ist heute, oder der große Bringer ist heute der Hartke F1, über den reden wir auf jeden Fall. Was ist das für ein Buch, was du hast?
Du, das ist ein Buch über die Werbung rund ums Auto, Vorfahrt für Verführer heißt das. Und da sind so alte Autowerbungen drin und da habe ich einen Satz gelesen, der wird dir gefallen. Da steht drin, die Kleinen müssen lauter bellen. Das ist ja so ein Werbemotto. Hm? Die Kleinen müssen lauter bellen. Also sprich, dass sie natürlich die kleineren Automarken müssen.
Ach so, die Automarken. Ach, ich habe es auf mich bezogen.
Ja, du hast es auf mich bezogen. Nee, das ist ein cooles Buch, wo die alte Werbung drin beschrieben ist. Vieles, was wir kennen.
Hier ist nochmal einmal ganz kurz zurückgespult. Der Scherz ist das Loch, aus dem die Wahrheit pfeift. Das ist immer noch mein Lieblingsspruch.
Der Scherz. Okay, auch wieder einer zum Merken.
Das wäre
by the way auch ein sehr guter Folgentitel, aber dann kann man ja, da gibt es ja immer so ein zweiter Folgentitel quasi.
Wir sind ja, das ist ja gar kein Scherz, das ist ja alles ernst.
Ach so, das ist Bier ernst hier,
wie gesagt. Bier ernst. Bier ernst, du. Ich nehme ja vieles nicht mehr ernst, wenn ich so auf meiner Facebook oder Instagram auf den Accounts so sehe, was da so abgeht zum Teil. Was die Leute für eine Scheiße da schreiben. Also ich bin manchmal, was reißt die Leute eigentlich hin immer? Ich verstehe es immer nicht.
Aber wäre es nicht langweilig, wenn es anders wäre? Also jetzt mal ernsthaft. Wenn es immer nur Kuschelkurs wäre und alle immer alles gut finden würden.
Nee, alles gut finden, darum geht es gar nicht. Ich habe gar kein Problem damit, dass Leute irgendwas nicht gut finden. Das ist halt so. Ich finde, also von der Qualität her bin ich auch von meinen Autos hier überzeugt. Ich bin noch lang nicht davon, will ich hier jedes Auto haben zum Beispiel. Interessiert mich gar nicht, weißt du? Ich würde mir nie ein Kadett Aero kaufen, warum soll ich es tun?
Ja. Ich war neulich kurz davor auch unter die Kommentare eines Autos, was du gepostet hattest. Ich muss mich ja da manchmal zusammenreißen, Folgendes zu schreiben. Wenn keiner sagt, dass du den Wagen zu teuer anbietest, dann ist es nicht der richtige Preis.
Ja, bei manchen Autos warte ich da
auch drauf. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Es ist aber auch wirklich komisch. Weil manchmal denke ich, oh, das ist aber knackig jetzt selber. Mhm. Ja. Und dann passiert nichts. Ja, okay.
Genau. Warum meckert denn keiner?
Beim Hartke F1, ich habe keinerlei Preis, ich werde auch keinen Preis nennen, bevor das Auto nicht wirklich hier steht und bei Andreas in der Inspektion war.
Mhm.
Ja, dann gibt es einen Preis. Aber die Community geht durchweg davon aus, dass der sechsstellig ist.
Ja.
Ja, mich haben mehrere angeschrieben. Einer schrieb, was wird der denn kosten? Und dann habe ich nur geschrieben, ja, ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Und dann war, ja, dass es sechsstellig ist, ist ja klar, kommt dann als Antwort. Ich so, okay. War mir nicht klar, ehrlich gesagt.
Okay, was unsere Hörer jetzt schon wissen, ist, dass wir heute keinen Preis erfahren.
Nee, Preis gibt, ganz ernsthaft, das Auto, da geht ja noch ein bisschen Geld rein. Also, wollen wir jetzt drüber sprechen oder was?
Nein. Nein. Nein, nein, nein. Wir sitzen hier auf jeden Fall beide auf dem Schoß haben wir beide Zeitungen. Und Jens hatte mich das letzte Mal, also ich kannte die Hartke-Geschichte natürlich schon beim letzten Podcast, aber wir konnten halt noch nicht drüber reden. Und dann erzählte er mir, dass es davon Tests gibt. Und er sagte dann zu mir, ja, in der Ausgabe 22 aus 1988 der Autobild. Ich sag, alles klar, Mission accepted, das machen wir. Ich gehe mal in meine Garage und guck mal. Und natürlich habe ich die dann auch gleich gezogen, habe Jens dann die ersten Bilder geschickt. Er hatte sich die natürlich auch schon bestellt, deshalb haben wir sie jetzt hier zweimal. Ja, die gute alte Autobild. Jens hat sich, glaube ich, wie sagtest du, du hast dich erschrocken, ne? Was für eine super Bild, Papierqualität wir hier haben. Ne?
Klopapier.
Aber trotzdem.
Hey, ganz geil ist hier, hier gibt es so einen Test, Vergleichstest. 3x4 mal 4 für alle Wege. Und das sind 3 Allradautos abgebildet, die kein Mensch von uns auf der Pfanne haben würde im Moment mehr. Und zwar ein Honda Civic Shuttle 4x4, ein Toyota Corolla Kombi 4x4, den ich übrigens sehr cool finde mit diesem kleinen Fenster hinten. Und dann haben wir noch ein Mitsubishi Lancer Kombi 4WD. Aber ein Honda Shuttle als Allrad, Alter, das ist ja so selten wie Schaukelpferdkacke.
Du, und weißt du, wer in der Auflistung noch fehlt? Hm? Welches Auto fehlt in der Auflistung noch? Ja. Wahrscheinlich gab es ihn nicht als Allrad, aber weil witzig, dass du das jetzt gerade so auflegst, denn diese Woche hat Sebastian, interessanterweise, noch hat er da nicht die Hand drauf, aber interessantes Auto, nämlich ein Pendant dazu in der Tiefgarage gesehen.
Was denn?
Nissan Prairie.
Wow. Nee, es passt hier nicht rein.
Prairie. Warum?
Prairie ist A, älter und B, Prairie ist ein Van.
Ja, wobei, findest du, ja.
Gut, ja, das sind ja hier so Kombis. Der Honda Civic Shuttle ist witzigerweise, das
ist so ein bisschen Mischmasch, ne?
Klassenlos.
Ja, der ist.
Klassenlos. Ist einfach ein Kombi mit zu hohem Dach, weil der Unterbau ist flach, sozusagen.
Ich fand übrigens damals bei dem Mitsubishi Lancer, abgesehen davon, dass ich den Namen Lancer, die Rückleuchten, dieses diagonal verlaufende, das fand ich damals schon sehr innovativ. Also es war extrem auffällig und komplett eigenständig, weil ich kannte kein Auto, was sonst diagonal verlaufende Rückleuchten hat. Ne? Das war schon sehr besonders.
Und guck mal, was die Autos gewogen haben damals. Ne? So ein Mitsubishi Lancer 4WD Kombi, ne? Hat ein Leergewicht von 1060 Kilo mit Allradantrieb. 1060. Okay. Das ist doch lächerlich. Okay. Weil du fragst dich ja erst, guck mal, mit 83 PS kann der was? Na, bei 1060 Kilo natürlich, klar. Geht ja ganz gut. Und der Toyota wiegt 1200 Kilo leer, hat aber auch 105 PS. Und guck mal, selbst der Honda Civic Shuttle wiegt nur 1080 Kilogramm leer. Also ich meine, sorry. ernsthaft, guck mal hier, 11,4 Sekunden auf 100, das war damals relativ sportlich, ehrlich gesagt.
Übrigens, der Toyota Corolla, also der Kombi hier, der hieß als Version, und das ist mir nie so bewusst gewesen, Toyota Corolla Terzel.
Hey, das also ist ich kein Terzel.
Aber steht hier.
Hieß der Terzel?
Ja, steht hier, Toyota Corolla Terzel XLI 4x4.
Ach doch, stimmt, ja. Nur der Kombi hieß aber so.
Genau.
Und ganz geil, der hat ja die Corolla Front und dann haben sie aber so einen Kunststoffgrill da vorne dran geklebt, der höher ist wie die Scheinwerfer, damit er so eine eigene Optik bekommt.
Ja, der wahrscheinlich irgendwie...
Aber guck mal, der ist auch höher wie die Motorhaube.
Von einem anderen Modell ist, ja, sieht strange aus, ne?
Ja. Aber geil. Aber so ein Auto zu finden, das ist die Kunst. Das ist nicht die Kunst, irgendwie einen Porsche 911 zu finden. Die Kunst ist es, find mal einen Toyota Corolla Kombi 4x4 in einem Top-Zustand. Wo soll der herkommen?
Tja.
Guck hier, mit 3 Speichen Sportlenkrad auch.
Aber was ich geil finde, hast du auch gerade aufgeschlagen, die Seite? Lass mal aufgeschlagen. Den Schaltknauf von dem Honda Civic Shuttle. Der Honda Civic Shuttle 1,64 WD hatte 5 Gänge und?
Und das letzte war Slow.
Genau, also und über den Schalthebel. Das heißt also oben links quasi SL und dann hat er halt einen Geländegang.
Findest du auch Honda? Ein Honda Civic Shuttle 4WD.
Ja. Krass. Ein Honda Civic Shuttle findest du schon nicht. Nee. Aber ja, witzig, krass, ne? Was alles gegeben hat, ne?
Ja, da kommst du so nicht drauf.
Ich war by the way auch ein Auto, was war das denn nochmal auf der Messe in Bremen, der Allrad, der so schnell verkauft war auch? Dann Nissan, ne?
Nee, Mazda oder nicht?
Nee, kein Mazda, definitiv nicht. Ich habe noch das Schild davon. Nee, auf keinen Fall. War auf keinen Fall ein Mazda.
Nissan?
Ja, ich meine, es war ein Nissan. Ja.
Ich kann mich gar nicht erinnern. Warte mal, mein Zeitungs
Ja, ich könnte jetzt aufs Handy gucken, dann weiß ich das. Aber das Auto war halt auch schnell verkauft, weil das Auto und die Karosserievariante, das war halt ein relativ, in Anführungsstrichen, eine langweilige Limousine in Silber. Aber wenn man halt genauer hingeguckt hat, war das halt ein Allrad. Und dann war es halt extrem selten und besonders halt auch. Ne? Ja, aber es war eigentlich, wenn man das so anguckt, eine Zeit, in der eigentlich schöne Autos gebaut worden sind, so Ende der 80er, aber sie sind alle weg.
Ja.
Sie sind wirklich weg.
Ja. Auch hier Opel Corsa GSI. 100 Pferde, aber kein Cut.
Ja, das habe ich auch gelesen mit, aber kein Cut.
Also nur nicht mal gegen Aufpreis Katalysator angeboten. Na und? Hat jetzt eh ein H-Kennzeichen.
Ja, wenn du mal einen findest.
Nee, das Problem ist, mit Spanien, diesen Cut-Motoren damals, da mussten sie in der Regel die Verdichtung ändern, damit das mit den Abgasen passt. Und bei einem 100, hätten sie den Sportmotor wieder kastriert wahrscheinlich, hätten sie dann die 100 PS nicht erreicht, dann haben sie es gelassen.
Naja, klar, und wenn er dann unter 100 PS hat, dann ist es auch irgendwie nicht mehr den GSI-Schriftzug wert, ne? Nee. Was hier auch toll ist, ist der Test, ist der Typ aus Turin wirklich eine tolle Nummer? Fiat Tipo. Ja. Und dann haben sie ihren Fiat Tipo.
Aber ein DGT abgebildet. DGT heißt, das ist das Modell.
Genau, da steht
wirklich DGT drauf.
Pass auf.
Und er hat Digitalinstrumente.
Ja, pass auf. Genau. Digitalinstrumente, die extrem, das fand ich damals schon, super genial aussehen, weil die auch so unterteilt sind. Das ist einfach gut gemacht. Und dann zeigen sie ja auch elektrische Fensterheber und so. Und er hat auch vorne eine Scheinwerferreinigungsanlage. Aber das Highlight ist eigentlich, auch da, was hat er gewogen? Und das war ja kein kleines Auto.
Du hast ja auch eine Tonne.
Genau, 999 Kilogramm.
Ja, ja, ja.
So, schon interessant. Abgesehen davon, dass das vom Design her damals das modernste Auto in der Klasse war. Oder?
Ja, definitiv.
Also auch schon alleine, darfst du ja nicht vergessen, 1988, ich glaube, so diese bichromatischen Rückleuchten, die der hatte. Wer hatte das denn?
Ja, und vorne
weiße Blinker und so.
Ja, ja, genau.
Genau, genau. Das war schon einfach ein sehr schönes Auto. Ja. Zum Glück hatte er keinen besonders guten Ruf, weil es ein Fiat war, sonst wäre der noch viel erfolgreicher gewesen. Ist ja so. Der Ruf, der hallt den ja dann, oder damals vor allem aus den 70ern noch sehr stark nach, ne? Obwohl die eigentlich immer besser waren als ihr Ruf, oder? So ein Fiat?
Ja, natürlich. Also,
das war so ein bisschen Marketing vielleicht der deutschen Automarken, dass Fiat ein doofes Auto ist. Keine Ahnung. Woran das lag. Und allererste Seite, aber darüber willst du nicht sprechen, weil ich glaube, so richtig Fan bist du von dem auch nicht. Volvo 440, die Schweden steigen in die Mittelklasse ein.
Doch, finde ich, also ganz ernsthaft,
ja?
Gucke ich immer nach. Und zwar, wie soll ich sagen, ich gucke nach den Autos, man findet nur keine richtig guten. Den als 120 PS Variante, da ist ja ein Renault-Motor drin, ne?
Okay, ich guck mal gerade.
Ich meine, es ist ein Motor aus dem R18 oder was gewesen, keine Ahnung. Und wurde ja in Holland gebaut, der Wagen, bei Netcar. Und das ist ja die Limousine praktisch. Es gibt ja auch ein 480 Coupé, hat man ja schon einen hier. Mhm. Und das ist nur der Viertürer davon. Armaturenbrett ist alles relativ ähnlich. Und wenn du den live siehst, ich finde den inzwischen ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Die haben keinen großen, war sehr modern damals auch, ne?
Ja,
also die Karosserie.
Die haben keinen großen Marktwert. Aber es gibt auch keine Autos. Also du findest immer so 1.000-Euro-Krücken im Internet irgendwie. Und dann aber meistens so 1,8 Liter Automatik, wie du sitzt, blub.
Ja,
so wie
und,
der hier abgebildet ist.
Verschlissen, ne?
Genau, so ein schwarzer GLT, wie der hier abgebildet ist. Das wär's.
Aber auch hier, ne? Man kann die Autobild schon so ein bisschen rausschmecken aus dem Text. Ne? Abgesehen von seinem Markenzeichen und der skandinavischen Qualitätsphilosophie ist der 440 kein reinrassiger Schwede. Der holländische Staat und Mutter Volvo teilen sich die Verantwortung für die ehemalige DAF-Fabrik, die sich jahrelang nicht aus dem Ghetto einer einzigen Modellreihe, dem Baumuster 340-60, lösen konnte. Aus dem Ghetto.
Ja.
Ja, aber
hier steht's auch. Renault steuert die Motoren bei. Alle den gleichen Hubraum von 1,7 Liter mit unterschiedlichen Leistungen haben.
Ja, ist aber spannend, weil ist ja bei uns auch mal so die Diskussion.
Hey, 440. Genau, am Anfang war es nämlich ein Turbo und diese Turbomotoren wurden aber dann ersetzt durch Volvo-Motoren. Aber dann hat leider der 440er einen Facelift auch.
Ah, okay.
Und diese erste Variante, der 440 Turbo, so der schwarze da, so das wär's.
Diese Renault-Motoren-Geschichte, Renault hat ja an unheimlich viele Marken Autos ihre Motoren verkauft. Und die Motoren von Renault, sorry, die sind auch gut. Also bei regelmäßiger Wartung sind das schon vernünftige Motoren. Ist halt oftmals natürlich ein Zahnriemen-Thema. Da stehen ja die Menschen nicht so drauf, weil viele keine Bock haben, dafür Geld auszugeben.
Für einen Zahnriemen.
Ja, ist ja, du kennst das ja. Ich meine, wie viele Autos landen auf dem Müll, weil der Zahnriemen dann
gerissen ist, ja, aber oft ist es gar nicht so der Kostenfaktor.
Nein.
Also bei Volvo 240, wenn er einen Zahnriemen wechselt, der Kit kostet irgendwie von Conti 56 Euro. Der Zahnriemen sitzt vorne drauf, 300 Euro ist das Ding gewechselt.
Ja, so, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Ja, dann ist hier ein Gebrauchtwagentest drin. Damals schon ein Gebrauchtwagentest vom Citroën BX. Klar, den gab es dann eben auch schon einige Jahre, nämlich seit 1983, das darf man auch nicht vergessen. Und dann steht hier, kannst du auch sehen.
Was macht denn dein BX?
Du,
liegt am Boden?
Ja, liegt tatsächlich am Boden und wartet darauf, wieder belebt zu werden.
Ja.
Nee, ich hoffe, dass. Nein, was heißt ich hoffe? Ich muss mich einfach darum kümmern, den dieses Jahr auf die Straße zu bringen. Ich glaube nochmal, der Zustand wird dich begeistern. Ja. Ja. Ansonsten hier auch ein schöner Bericht übrigens. Das war ja nun wirklich fast ein Plagiat, ne? Der Porsche-Konkurrent mit großem Durst, Mazda RX-7. Ja. War ja wirklich dem 944, kann man sagen, optisch recht ähnlich.
Das denkt man, wenn die direkt nebeneinander hältst, nicht mehr.
Ja, meinst du?
Ja, das, ja? Guck mal, wenn du genau hinguckst, eigentlich ist diese rundlichere Tür und der Ausschnitt ist eher Porsche 928. Auch hier die Proportion.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Hier hinten könnte man meinen, das ist ein Konkurrent dazu, aber wenn du die nebeneinander stellst, sind die sehr unterschiedlich.
Ja,
ist aber oft bei Autos so, wo man denkt, oh, der sieht genauso aus und plötzlich stehen die nebeneinander und denkst du, doch nicht.
Ja, ja. Wenn
man 944 und 924 haben alleine hier noch ein drittes
Fenster. Das ist so, zum Beispiel, genau.
Was hochgeht und,
ja.
und übrigens viel altbackener, viel kleinere Fensterflächen und so
ja,
weiter. Ne?
Ja, stimmt. Also der ist auf jeden Fall moderner. Ich finde auch die Form, je öfter man sich den Wagen anguckt, desto gefälliger wird er.
Weißt,
das
ich
Problem
immer cool
ist nur, dass die Leute auf einen Wankel.
Nee, ich fand immer einen RX-8 cool mit der dritten Tür hinten.
Ja.
Finde ich geil. Ja. Siehst du gar nicht, so ein Auto.
Nee, sind auch. Ja,
siehst du gar nicht.
Die sind ja auch am Ende so günstig gewesen, dass sie permanent verbastelt worden sind. Und dann sind sie auch nur noch irgendwie. Die nur noch Drehzahl gekriegt und dann war es das irgendwann.
Das ist der Weg in die Klassiker, in den Klassiker-Olymp dann, ne?
Ja, oder eben zu Kiso. Apropos Kiso.
Gibt's auch nicht mehr.
Ja, machen jetzt dicht, ne?
Ja.
Eine Institution in Hamburg, ich hätte das auch niemals gedacht. Ich wollte da jetzt auch nochmal einsteigen. Du weißt es vielleicht besser. Das sollen ja, angeblich sind ja Umweltauflagen und so weiter schuld.
Glaube
dass,
ich auch.
Dass eben die Autoverwerter plötzlich aufhören. Jetzt ist die Frage, was, also die Autos gibt es ja trotzdem. Was passiert denn jetzt in Zukunft? Landen die Dinger dann eher wieder komplett in
am
Afrika?
Am Straßenrand.
Und, nee, ich frage jetzt mal ganz blöd. Landen die dann komplett wieder in Afrika? Und belasten die Umwelt genauso wie vorher?
Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Kiso war hier in Hamburg der letzte, wo du
Ersatzteile gebraucht kaufen konntest.
Ja, konntest du hingehen, hier selber ausbauen noch.
Genau.
Ja?
Genau.
Dieses alte, ich gehe auf den Schrottplatz und guck mal, was ich für ein Teil noch gebrauchen kann, das stirbt halt damit komplett aus. Und es gibt genug Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben, die das genutzt haben. Das war's dann.
Ja, und ich muss gestehen, also mein Traum, ich meine, das wird immer ein Traum bleiben, aber mein Traum war es tatsächlich immer sowas wie Kiso zu haben, so einen Schrottplatz zu haben. Weißt du? Das ist irgendwie, also ich kann dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich als Kind eben auch auf Schrottplätzen rumgeturnt bin. Ich fand das immer toll. Und wenn du bedenkst, wie viele brauchbare Teile in der Regel an einem Auto, was entsorgt wird, in Anführungsstrichen dran sind, die ja auch jemand gebrauchen kann. Also die Autos, die dort landen, sorgen ja dafür, dass das, worüber wir heute hier reden, die Klassiker-Szene so ein bisschen weiterleben kann. Weil das sind ja nicht nur Ersatzteile, die günstiger sind als neu, sondern es sind teilweise einfach Teile, die du sonst nicht mehr bekommst. Ja?
Ja.
Ich habe mal ein Beispiel dafür gerade gehört. Bei einer X-Klasse, ja, also dem Pickup, den wir quasi bei Mercedes noch bis vor 3 Jahren verkauft haben, den es ja nur 2 Jahre lang gab, ja, da gibt es die Rückleuchten nicht mehr.
What?
Ja, die gibt es nicht mehr zu kaufen, die gibt es nicht mehr zu liefern, die gibt es nicht mehr, ja. Linke Rückleuchte.
Aber ich denke, du musst 10 Jahre lang als Hersteller die Teile liefern können.
Kann ich dir nicht sagen, ist halt so. So. Ja, da musst du dann halt mal einsteigen, wenn du so ein Auto reparieren möchtest und den vielleicht in der Werkstatt hast und musst dann bei eBay irgendwie eine Rückleuchte kaufen, damit das weitergeht, weil ohne Rückleuchte kein TÜV und ohne Rückleuchte ist das Auto auch nicht heile. Ja, also von daher gibt's so Geschichten, da bist du auf den Verwerter angewiesen und ich bin echt gespannt, wie das jetzt laufen soll, weil nochmal, Kiso war ja riesig, da wir reden hier nicht irgendwie von einer kleinen Bude. Kiso war ja, ich würde sagen, verhältnismäßig groß. Gehörte bestimmt nicht zu den Kleinen in Deutschland, sondern eher zu den Großen. Ne?
Ja.
So. Ja, von daher bin ich echt mal gespannt. Aber was soll's? Offensichtlich, wenn es da Auflagen gibt und man sowas aufgibt, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ein Bericht, bei dem man so eine kleine Zeitreise macht, du wirst das, ich weiß nicht, wie weit du das damals miterlebt hast, aber hier ist zum Beispiel Autourlaub 1988, bleifrei, jetzt auch in ganz Portugal. Habe ich mir auch mal durchgelesen, den Bericht, weil da ist halt genau beschrieben, an welchen Straßen es bleifrei gibt und an welchen Straßen eben auch noch nicht. In Spanien zum Beispiel, und hier einige. Und wenn du damals ein Auto hattest mit Cut und du tankst da verbleit,
dann war's das mit dem Cut.
Dann war's das mit dem Cut, ne? Ist so, oder?
Ja, natürlich,
klar. Und das ist übrigens der Grund, weshalb ich ja das ein oder andere Auto, unter anderem eben den BMW 57 habe, der keinen Cut hat, weil in Spanien damals, das war nämlich, der ist ja Baujahr Ende 87, also einer der ersten 57, und damals gab es halt in Spanien nicht durchgängig bleifreien Kraftstoff, und dann haben die Autos ohne Cut bestellt. Und die waren ja dann größtenteils sogar nachrüstbar, weil so ein 57 wurde natürlich schon mit Cut, ich sag mal, ja, konzipiert. Ne? Und es gab tatsächlich diese Möglichkeit, den Cut abzuwählen, nur für ganz wenige Monate. Und einen davon habe ich halt. Ja, jetzt kriegt er auch keinen mehr. Er hat auch nie einen bekommen tatsächlich. Also er hat bis heute, ist dieses Auto bis vor 3 Jahren in Spanien zugelassen gewesen, ohne Cut. Möchte ich nicht wissen, war bestimmt auch in Spanien nicht ganz billig, so ein 5 Liter 12 Zylinder ohne Cut. Aua.
Du, keine Ahnung, ich kenne die spanischen Steuergesetze nicht, aber
ja, die sind auch nicht ganz ohne.
Nee.
Ja. Ja. Naja, ich war, damals musstest du dich ja mit Autofahren auch noch nicht beschäftigen. Wann hast du den Führerschein gemacht? In welchem Jahr? Ach, das willst du nicht sagen.
Ach so.
Ja, wir gucken noch mal drauf. Irgendwo gab es ja ein Bild. Ach nee, das war ja nur das Foto, ne?
Also das Foto.
Ja gut, okay. Ab einem bestimmten Alter schweigt man natürlich über sein wahres Alter, ne?
Ach, wann habe ich den Führerschein gemacht? Ich glaube 1985.
Ach doch schon?
Ja.
Ja?
Ja, klar.
Ja, okay.
Alles klar. Ach doch schon.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Naja, also ich finde, jetzt ist es dann doch Zeit, die Seite aufzuschlagen, über die wir reden wollten, nämlich über diese, wie soll ich sagen, gute Idee, damals 1988 in die sehr moderne Karosserie eines W124 einen leidenschaftlichen Motor einzupflanzen.
Ja, also erstmal, das Auto kommt ja hierhin zum Verkauf. Der Hartke F1. Also das Auto ist ein Hartke. Hartke ist in dem Fall der Automobilhersteller, der eingetragene. Und F1 die Typbezeichnung. Also so steht es so im Schein und im Brief drin. Und es handelt sich um eine W124er Mercedes-Karosse, eine Limousine, die platt gesagt, also es gibt so einen Bericht, wo das auch extra so abgebildet ist, mit dem M1-Motor versehen wurde. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil also es ist der BMW M88-Motor. Und der war in der Grundkonstruktion im M1, im M5 und im M635 CSI. Also genau. Im M635 CSI.
Genau.
Im M1 allerdings eine Trockensumschmierung, die hat er hier nämlich nicht. Deshalb ist das eher der Motor aus dem M635. Lustigerweise steht in den Papieren, im Schein steht Motor M5 drin. Mhm. Ganz, so. Den hat Hartke mit Erhöhung der Verdichtung und einer Nockenwelle von 286 auf 330 PS getuned und in diese W124 Limousine eingebaut, die relativ ja, schlicht ist. Also der hat ein Schiebedach und E-Fenster und das war's an Extras. Das Auto hat keine Ledersitze, hat keine Klimaanlage, also ist relativ einfach ausgestattet.
Wäre auch alles nur im Weg gewesen, ja. Hätte die Sache etwas verkompliziert.
Ja, also und ist eine Platzsache auch. Es ist schon nicht ohne, die haben nicht einfach den Motor einbauen können. Sondern das ist vieles, wenn man sich den Motorraum anguckt, der auch umkonstruiert, allein wo das ABS sitzt und so weiter. Und man musste sogar den Getriebetunnel ändern, damit das Getriebe vom 7er BMW da reinpasst.
Genau.
Also das ist nicht einfach mal, ich baue den Motor da rein. Und deshalb ist das auch nicht ohne weiteres nachzubauen. Also man kann nicht einfach einen Motor, so einen M1-Motor nehmen und beziehungsweise so einen BMW-Motor nehmen in den Mercedes pflanzen. So einfach ist es nicht.
Ja, den hat ja auch nicht jeder liegen. Also,
ja. Interessant, aber das Auto ist natürlich, hat natürlich jetzt auch ein BMW, also ein Schaltgetriebe. Und das sind halt, das hat so lustige Dinge wie, du hast halt einen komischen, labbrigen Mercedes-Schaltsack, aber da kommt dann BMW-Schaltknopf oben raus.
Genau, und zwar dieser alte Runde, dieser klassische alte Runde.
Und dann guckst du auf Mercedes-Instrumente, Tacho bis 300, Drehzahlmesser, alles geändert, also geil gemacht. Mhm. Und, aber hast ein BMW-Lenkrad eigentlich in der Hand, mehr oder weniger. Das ist das Hartgelenkrad, was ein BMW war.
Genau, das, was übrigens von der Form her gab es auch von Alpina, ich hatte nochmal nachgeguckt, genau das Lenkrad.
Ja.
Und in einer Zeit, wir dürfen eins nicht vergessen, in einer Zeit, in der die stärkst motorisierte Variante im 124er ein 300e war,
ja,
mit 188 PS, wenn er keinen Cut hatte.
Den haben die hier angeblich auch genommen, laut dem Bericht, ne? Ein 300e und haben den Motor
genau rausgenommen. Also das ist jetzt übrigens nochmal meine Mission. Ich will nochmal rausfinden, welches Ursprungsauto war es tatsächlich. Ob man irgendwo nochmal was findet mit Fahrgestellnummer oder so.
Es war, also Fahrgestellnummer ist übrigens ganz lustig. Das Auto hat keine gehabt. Und das führte dazu, dass es gibt einen relativ guten Ordner zu dem Auto, also schön dokumentiert. Und der war Ende der 90er Jahre in Limburg bei BMW Röhrig im Service. Das ist das Lustige, man ist natürlich zu BMW in Service gegangen.
Mit dem Röhrig im Service.
Mhm. Und dann hat der TÜV moniert, das Fahrzeug hätte ja gar keine eingeschlagene Fahrgestellnummer. Und dann gibt es einen Schriftwechsel zwischen BMW Röhrig und Hartke, also die Originalbriefe sind alle da drin, wo Hartke als Hersteller dann geschrieben hat, oh ja, das wurde wahrscheinlich damals, das haben wir damals vergessen, die einzuschlagen, die Fahrgestellnummer. Und hiermit bevollmächtigen wir die Firma Röhrig, in unserem Namen die Fahrgestellnummer nachzuschlagen. Das wurde jetzt dann auch gemacht.
Denn in und dem Fahrzeugschein, der hier in der Autobild abgebildet ist, 1988, da ist natürlich eine drin.
Genau.
Aber sie haben das natürlich alles so gemacht und offensichtlich hat der TÜVer damals auch nicht so drauf
geachtet. Nee, keiner drauf geachtet. Und dann wurde jetzt mit BMW-Schlagzahlen natürlich, wurde die Fahrgestellnummer nachgeschlagen im Federdom oben.
Wobei jetzt witzigerweise, ich glaube, das stimmt halt nicht, was ich gerade gesagt habe, weil der wird auf dieser Hartgeld-Plakette, die man auch erkennen kann, da wird die Fahrgestellnummer draufgelegt.
Ja, aber die Karosserie
hat keine. Nicht. Sie muss ja, glaube ich, ist, glaube ich, verpflichtend, sie muss irgendwo in der Karosserie.
In der Rohkarosse nicht, werden. Also die muss in der Rohkarosse
genau,
sein. Ne?
Genau, weil eine Plakette kannst du ja leicht tauschen. Ne?
Genau. Das Auto ist ganz witzig dokumentiert, es hat auch eine sehr bewegte Geschichte. Also davon mal abgesehen. Und das ist ein wilder Mix aus Teilen. Also auch man hat dann gesagt, okay, Fahrwerk müssen wir irgendwas machen. Da hat Bilstein sich dran getraut, weil die Raumlenker-Hinterachse dann doch mit der Leistung überfordert war. Und auf die Nachfrage ist ganz geil. In einem Testbericht, glaube entweder Rallye Racing und ich habe eine Rallye Racing habe ich auch noch mit dem Test. Auf Nachfrage, was denn im Fahrwerk geändert worden ist, hat hart genug gesagt, das müssen Sie selbst rausfinden, weil das also so nach dem Motto, hey, das haben wir jetzt entwickeln lassen, das werde ich jetzt keinem erzählen, was wir da gebaut haben. So, ist geil. Das müssen Sie schon selbst rausfinden.
Oh, ab auf die Bühne, wenn das Auto genau hier ist.
Und dann
das,
hat er,
da gibt's dann nochmal so einen richtigen Tuning-Tipp für alle, die,
ja,
über denen die 124er Achse sowieso erneuert werden muss.
Ja, hier, pass auf, Bremsanlage sind Gearling-Rennbremsscheiben mit Sätteln vom 7er BMW. Also damit die Fuhre auch stehen kann. Und dann, was ich interessant finde, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die Firma Carlson wurde 89 offiziell gegründet.
Hm.
Das Auto ist von 88 und da in den Papieren steht Fahrwerk Carlson und Felgen auch Carlson drin schon.
Hm. Und zwar steht das hier auf dieser Kopie, die hier mit abgelichtet ist, finde ich übrigens abenteuerlich. Also abenteuerlich wirklich eine
Daten.
Fahrzeugscheinkopie mit allen Daten in der Autobild quasi damals 1988 mal eben abgelichtet. Ne? So. Und damit konntest du dann nachher zu deinem TÜV laufen und sagen, wieso, wenn das hier ging, dann will ich das auch.
Ja,
guck mal rein vorne, BMW-Motor drin, mach mal. Ne?
Ja.
Nein, aber witzig ist wirklich, wenn man vorne auf den Motorraum guckt und man kennt 124er und ich sag mal, den kenne ich relativ gut mit Augen zu. Dann erkennt man, dass links und rechts ganz vieles 124er ist. Dann ist in der Mitte dieser Hartke-Motor. Wie du schon gesagt hast, der ABS-Block ist versetzt, ist aber der Mercedes-ABS-Block.
Ja, ja Bosch.
Ja, Bosch, klar. Ja. Aber der, den man halt von der Form her und der Kunststoffabdeckung kennt. Ja, mega. Also es ist einfach offensichtlich gut gemacht. Das Auto
das Interessante ist
lebt
an dem...
noch. Das Auto lebt noch.
Dieses, exakt dieses Auto, was der Herbert Hartke für sich hat bauen oder für sich gebaut hat sozusagen. Das lebt noch und demnächst in der Garage 11. Und interessant ist, da das Auto so wenig Ausstattung hat, wiegt er nur 1400 Kilo leer. Und hat dann 330 PS. Und dann weißt du, dass die Fuhre ganz gut geht.
Ja, und dann muss man irgendwie lachen. Also die Idee dahinter, die erschließt sich mir nicht. Aber also er hat auf jeden Fall keinen rechten Außenspiegel. Also der wurde irgendwann mal demontiert, weil er hat den elektrisch einstellbaren Regler hat er noch und hat er auch hier auf den Bildern.
Genau, den hat Hartke von vornherein demontiert dann.
Genau.
Die haben den Außenspiegel weggemacht und genau. Haben den Seitenspiegel, das ist der Originale oder ja. Darunter ist eine Abdeckung.
Genau, so eine aerodynamische Abdeckung und die kommt mir bekannt vor, die kenne ich.
Echt?
Ja. Ich vergleiche die bitte mal mit den Bildern von den König-Fahrzeugen von den Spiegeln. Ich glaube, das ist diese gleiche.
Könnte sein, dass die
gleiche. Sieht sehr ähnlich aus.
Ja gut, die Form follows function, ne? Also. Und in dem Fall. Und ach so, interessant, auch die Felgen sind auch BMW-Hartke-Felgen.
Genau mein Thema, ja.
Aber die haben hier tatsächlich einen 5x112er Lochkreis. Das ist Mercedes.
Ah, okay.
Und die BMW-Felge hätte 5x120 gehabt.
Ah, okay.
Und ganz krass, also man ist ein interessantes Durcheinander.
Genau.
Die Zeitung ist ja vom
30. Mai 1988.
Genau, und die Rallye Racing ist vom 31.8., da im Test hat der Wagen plötzlich bichromatisch Rückleuchten. Mhm. Da hat er plötzlich 17 Zoll Felgen, dreiteilige.
Warte, du musst mir das zeigen mit dem bichromatischen Rückleuchten.
Ja, musst mal genau gucken.
Hä?
Das sind ist ein Schwarz-Weiß-Bild, guck es dir mal genau an da. Das sind die bichromatischen, 100 Pro. Siehst du doch, das sind nicht orange-rot.
Ja, boah ey, ganz ehrlich, die gab es ja noch nicht.
Ja, du.
Moment, die gab es ja noch nicht. Ist da ein Bild von hinten? Weil dann kann man ja erkennen, ob es
zwei oder drei vielleicht doch, verschiedene Farben sind. Nein, sind es doch nicht, oder?
Ah.
Sind es zwei oder drei Farben?
Ich glaube, das liegt, weil
es ist schwarz-weiß.
Leute, auch. Ist halt schwarz-weiß. Ne?
Gut, aber der hat auf jeden Fall diese dreiteiligen Felgen.
Genau.
Und ganz interessant, es gibt einen Typen, der hat alle Hartke, also die Firma Hartke gibt es ja nicht mehr. Und der hat alle Felgen aufgekauft und der hat die tatsächlich im 5x112er Lochkreis, die Hartke-Felge, aber mit Hartke BMW, Hartke-Logo drauf, die hat einer zu verkaufen. Die sind ein eBay-Kleinanzeigen.
Was kosten die?
4.000 Euro haben für den Satz. Die sind aber neu. Sind neu. Das Interessante ist, der Wagen hat also im Mai hatte er, gut, die Zeitung ist im Mai rausgekommen, aber Wagen ist ja erst im April.
Genau, also
im
Mai hatte er noch 16 Zoll.
Hatte 16 Zoll und hier hat er dann 17 Zoll Dreiteilige gehabt und hat auch plötzlich ein B-Netz-Telefon drin, hat er vorher auch nicht gehabt und hat auch eine B-Netz-Telefonantenne.
Die haben nochmal ein bisschen nachgelegt bei dem Auto.
Ja, der Herbert Hartke hat das nochmal verfeinern lassen.
Genau.
Das B-Netz-Telefon hat er heute nicht mehr und die Antenne hat er auch nicht mehr. Also der Wagen hatte eine bewegte Geschichte. Der Wagen war, die eigenen Produktionskosten bezifferte Hartke damals mit 200.000 D-Mark, hat das Auto gekostet, den auf die Straße zu stellen. Das war 1988 sehr, sehr viel Geld für ein Auto.
Ja, keine Frage.
So, das heißt, hätte er den offiziell angeboten, hätte er wahrscheinlich 250.000 gekostet oder so, keine Ahnung. Ne? Mhm. Dann wurde er irgendwann verkauft und dieser Besitzer, dem ist er mal in Monaco gestohlen worden. Und das ist ganz interessant. Es gibt in dem Ordner, gibt es auch dazu Unterlagen von der Versicherung auch. Also das Auto ist wiedergefunden worden.
Ja, ist deshalb wiedergefunden worden, weil der Typ, der den geklaut hat, hat dann vorne reingeklaut. Das ist eine Scheiße hier.
Ich wollte doch einen Mercedes haben.
Genau. Ja. Mann, der Typ, der den bestellt hat, der hat gesagt, ich habe doch Mercedes bestellt.
Ja, genau.
Was ist denn hier los?
Genau. Nee, der Wagen hat eine bewegte Geschichte. Der hat dann relativ lange in Frankfurt auf dem Hinterhof rumgelungert, fast 10 Jahre. Lustigerweise haben sich auf meiner Facebook-Seite Leute gemeldet, die den mal besessen haben und dann aber nichts gemacht haben mit dem Auto. Mhm. Der hat den nur besessen und nicht wieder in Betrieb genommen sozusagen. Mhm. Dann hat einer der nächsten Besitzer, das gibt's alles in Original, also die ganzen Rechnungen sind da in dem Ordner, der hat relativ früh schon Ende der 90er Jahre diese breiten Kotflügel da montiert, die er auf den Bildern hat, wo er bei Sotheby's angeboten wurde. Da gibt es eine Rechnung, da steht Motorsport Kotflügel Kunststoff in so breit wie ein 500e eigentlich. Dann stand er wieder sehr lange, der Wagen. Schlussendlich hat ihn eine polnische Firma gekauft. Und er ist in Polen gelandet bei der Firma BRT. Du müsstest mal googeln, auf die Seite gehen, relativ cool, was die so anbieten. Die sind ganz groß im BMW Motorsportbereich, M3 und so weiter. Mhm. Der jetzige Besitzer war in Polen bei dieser Firma, wenn ich mir es richtig verstanden habe, eigentlich um BMW M3 zu kaufen und ist mit dem Hartke dann nach Hause gefahren, sozusagen auf dem Hänger. Mhm. Und die hatten das Auto, die Polen hatten den Wagen 220 bei Sotheby's eingeliefert. Und da war mit einem Estimate von 80.000 bis 100.000 Euro in der Auktion, die dann nicht stattfand wegen der Pandemie. Witzigerweise wurde auch nicht verkauft bei Sotheby's, sondern mein Kunde hat den Wagen ja dann gekauft. Lustigerweise schreibt Sotheby's aber auf seiner Seite, er wäre verkauft für 72.600 Euro, aber das ist fake, das stimmt nicht. Das Auto ist nicht verkauft worden damals. Mhm. Es gab wohl ein Gebot über 79 im Vorfeld der Auktion. Mhm. Und da hat aber der Besitzer, der Polnische, gesagt, nee, für 79 gibt er ihn nicht ab, den Wagen. Also schlussendlich wurde er in den letzten Jahren bei dem jetzigen Besitzer wieder zurückgerüstet, in Anführungsstrichen. Der hat jetzt wieder die Kotflügel wie am Anfang, die sind wieder schmal. Und ganz viele Details, so kleine Details, die zurückgeändert haben. Der hat wieder der hatte bichromatische Rückleuchten, die sind wieder weg, sind wieder orangene dran. So Kleinkram, wo man sich mit beschäftigt hat. Faszinierend ist, wie das Auto überlebt hat, wenn man sich den Innenraum anguckt, nämlich komplett unangetastet.
Ja, und das Coole daran ist, diese Sitze, die da drin sind. Jens hatte mir damals letzte Woche schon
Bilder gezeigt.
Das ist, ja genau, es ist ein Recaro-Sitz, aber es ist tatsächlich so ein, also eigentlich ein früher Schalensitz.
Ja.
Und ist aber komplett mit dem Stoff bezogen vom damaligen 124er. Das heißt, mit so einem leicht karierten Stoff, der sich dann eben auch in der Tür wiederfindet. So grau. Total aufwendig gemacht, muss man sagen.
Also, ja, weil die Sitze auch untypisch gepolstert sind dadurch,
genau,
weil die nämlich in zwei verschiedene Richtungen das Muster
läuft. Ist bei einer Bemusterung schwierig.
Genau, so das sieht aber cool aus. Der Wagen hat, wenn man da reinguckt, ich habe ihn ja im Original gesehen, ein mega cooler Look mit diesen Sportsitzen, diesem Sportlenkrad. Du siehst den Schaltknauf und dann hat er einfach nur ein Becker Europa-Radio drin. Der hat nicht mehr richtig HiFi oder Anlage, hat er gar nicht.
Ja, und das Becker Europa hat er, by the way, auch auf diesem Bild,
1988
bei Autobild, ne?
Genau, das Interessante ist, er sieht immer noch so aus. Also, dass er so lange irgendwo rumgelungert hat und rumgestanden hat und dann auch Leute gar nicht wussten, was da steht. Ach, die alte E-Klasse mit dem blöden BMW-Motor drin, so ungefähr.
Ja, klar.
Das hat ihn aber gerettet, weil keiner ist beigegangen, hat ihn umgebaut, hat irgendwie eine dicke HiFi-Anlage reingebaut oder. Sondern er ist immer noch eigentlich so im Ursprungszustand, bis auf so ein paar Details. Das finde ich faszinierend. Und Leute, Hersteller ist Hartke. Das ist ein Hartke F1 und es gibt nur diesen einen. Die haben nur einen gebaut.
Ja.
Es schrieb einer auf meiner Seite, ja, die hätten ja dann noch 4, 5 Stück gebaut. Mhm. Dann hat ein anderer geschrieben, ja echt, wo sind die denn? Weil es ist keiner bekannt. Das ist der einzig Bekannte hier. Und selbst wenn mal einer jetzt beigeht und vielleicht fand einer die Idee gut, hat gesagt, ey, machen wir auch, wir bauen uns da auch, oder hat auch Hartke vielleicht gesagt, hier bauen wir auch so einen Motor da rein, kann ja sein, aber dann ist es eventuell gar kein Hartke, sondern es ist ein Mercedes mit BMW-Motor.
Genau, dann bist du zum TÜV gefahren, hast das eintragen lassen und
genau.
Dann war es aber trotzdem noch ein Mercedes. Hier ist es eben genau dieses Auto und steht aber auch in jedem Testbericht drin, dass es nicht geplant ist, das Auto irgendwie nochmal zu bauen. Also,
genau.
Und interessant wäre tatsächlich, vielleicht durch unsere Hörer-Community, vielleicht gibt es ja jemanden, der tatsächlich den Kontakt aufbauen kann zu dem Herbert Hartke.
Lebt er noch?
Wenn der noch lebt. Ja, also man weiß es nicht.
Ja gut, und so alt ist er noch gar nicht. Ne? Der sieht auf den Bildern älter aus.
Ja, der war 43, 1988.
So.
Ja.
Oh, ist ja jetzt irgendwie 80 oder so, ne?
Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Ja.
Ist auch, also, geil hier in der, ist auch ein geiles Bild in der Rally Racing. Ich habe zum Glück die komplett, da ist noch diese Mittelzeit hier drin. Der BMW, und dann steht er der Mercedes steht vor einer BMW-Niederlassung. Das ist der Aufmacher, ne? Großes Schild BMW-Niederlassung und dann der Mercedes davor. Und das Lustige ist halt auch, dass er jahrelang bei BMW im Service dann war. Die Servicerechnungen sind ja auch alle da.
Ach, das ist, finde ich, das wiederum ist natürlich extrem lässig, ja? Da wird's Menschen geben, die sich daran erinnern in der Werkstatt. Weil das musst du dir, also wenn ich mir das so vorstelle, bei uns.
Ja, aber das ist auch schon ewig her, ne?
Naja, es ist auch schon ewig her, ja, aber diese Menschen gibt es ja noch. Da waren ja auch junge Leute damals. Da
müsste
waren ja
man mal bei die, Röhrig anrufen.
Wenn du, ja, ganz ehrlich, wenn du jetzt, also du bist Azubi, bist 17 Jahre alt und in die BMW-Werkstatt kommt jedes Jahr ein Mercedes reingerollt. Der. Ja? Und du denkst jedes Mal, das gibt's doch gar nicht. Ja,
weil
er dich ja mit Sachen beschäftigt, die du gar nicht, also wenn da an der Achse was kaputt ist.
Ja, besteht zum größten Teil aus BMW-Teilen, die Technik. Das ist das Interessante.
Naja, klar, das, wenn du Bremse und so meinst, klar. Aber irgendwann
Bremse,
ist halt
Motor,
auch so eine,
Getriebe.
Irgendwann ist aber auch so eine Achse mal ausgeschlagen. Irgendwann hast du auch mal ein Mercedes-Teil, was kaputt ist.
Ja.
Natürlich beim 124er eher seltener damals. Aber das ist schon eine coole Mischung. Und
Leute, ich finde das Auto,
wenn ihr,
ich habe das gesehen, also ich war, das ist eine Sammlung gewesen, wo ich war, so. Und ich habe dieses Auto da gesehen und man spürt das, also ich jedenfalls. Du guckst dir ein Auto an, überlegst kurz und denkst dir nur, Alter, das kann nicht sein. Also der für mich hat auch dieses, wenn man auch die Story dazu jetzt komplett hat, und der jetzige Besitzer hat auch viel dazu beigetragen, dass noch mehr Unterlagen dazu kamen. Zum Beispiel lebt noch der erste Besitzer, der den von Hartke gekauft hat, den kann man anrufen, mit dem kann man auch sprechen. Mit dem hat er Kontakt aufgenommen auch. Wenn man die ganze Story weiß und man steht vor diesem Auto, das Auto hat dadurch eine Aura, du kannst dich nicht entziehen. Also ich habe heute nochmal Lotto gespielt, ne? Meinen Schein abgegeben. Mir hatte einer geschrieben auf meiner Seite, den müsstest du eigentlich behalten. Hey Leute, ganz klar, das Auto ist wirklich teuer und klar würde ich den behalten wollen, aber ich habe nicht mal gerade eben so viel Geld in der Kasse, um mir so ein Spielzeug nochmal wieder zu kaufen. Und deshalb muss jetzt die Lotto...
Ich gerade auch nicht mehr.
Nee, jetzt muss die Lottofee mal ran.
Ja.
Ich muss heute mal eine Ausschüttung machen in meine Richtung.
Ja.
Wenn ich das Geld hätte, ich würde den behalten, weil ich finde den so genial, den Wagen. Vor allen Dingen, wenn du den siehst im ersten Moment und du weißt nicht, was es ist, denkst du dir, was ist denn das? Was ist denn das für eine blöde E-Klasse? Du guckst rein, siehst keine Extras. Der Stern fehlt. Wahrscheinlich haben sie ihn mal abgebrochen. Ja. Der hat ja keine Beschriftung, weil es kein Mercedes ist.
Ja. Und das Coole daran ist tatsächlich, er löst etwas auf, was in den 80ern in jedem Test deutlich wurde. Also wenn ein BMW gegen einen Mercedes getestet wurde, dann weiß man genau, welche Kapitel immer an BMW gingen und welche an Mercedes. Ja. Und eins ist Fakt, das haben sich ganz viele gewünscht und gesagt, ey, so ein Mercedes mit so einem Schaltgetriebe und dem Motor aus einem BMW, das wäre richtig geil. Und das hier ist dann... ich sag mal, top of the pops, weil, sorry, das ist eine Zeit gewesen, da gab es noch kein 500e.
Kein 400e.
Da gab es, jetzt muss ich lügen, warte mal, und das ist ja noch der alte Motor, ist ja nicht der M5-Motor quasi, das M5, der dann 1990 oder 1989
kam. Nee, das ist der M88, der Urmotor.
Genau, der U-Motor. Und das ja auch wirklich so ein Motor ist, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, die drehen sehr aus und sie haben einen Wahnsinnsklang. Ja? Also es ist so ein Auto, ich kann mich daran noch erinnern. Ja,
der hat so eine Einzeldrosselklappenanlage.
Das ist Rennsport-Sound.
Ach so, übrigens auch cool. Der wird sicher ganz geil klingen, aber er hat kein Ding.
Ja, stimmt, er hat keinen Sport oder so.
Nee, sondern es sind nur die Rohre vom Mercedes unter der Schürze, die du siehst.
Auch das, ne? Also jetzt...
War auch nicht gewollt, weil
ich
glaube, der sollte so schlicht wie möglich sein. Er hat ja ein Carlson Buddy Kit in Anführungsstrichen. Der hat eine Frontschürze, Seitenschürzen und eine Heckschürze. Nee, doch, extra.
Ja,
und eine Heckschürze.
Ist richtig, aber die Aerodynamik braucht er auch.
Genau, und die Heckschürze hat einen Diffuser, wo die Luft unten drunter weggeleitet wird. Also als Gegenstück, du brauchst dann den Heckspoiler nicht oben.
Mhm.
Und da hätte ein Sportauspuff nur gestört, wenn dann müsste man ein Loch in diese. Da ist ja kein Loch drin, du siehst ja gar keinen Auspuff.
Nee, genau.
Sondern der Auspuff sind diese. Zwei Rohre wie so ein Mercedes-Diesel, die unten so einfach verschwinden irgendwo.
Und Jens hat gesagt, er würde, wenn er ihn kauft, dann wäre es für ihn ein Genuss, damit auf ein BMW-Treffen zu fahren.
Ja.
Wir waren erst beim Mercedes-Treffen und haben gesagt, nee, das ist ja nur zweiter Blick. Nee, du musst auf ein BMW-Treffen fahren.
Genau.
Die müssen sagen so, nee, heute nicht. Heute kommen sie hier nicht auf die Oldtimer-Tankstelle, das BMW-Treffen.
Ja.
Und dann sagst du, pass mal auf, mein Freund. Ja. Lass mich mal ganz kurz hinstellen, ich mach mal die Raube auf.
Ja, genau.
So, und dann stehen die alle da.
Genau.
Ja, und wenn du dann noch, also nochmal, es glaubt ja keiner, dass das wirklich jemand 1988 so gebaut hat. Ja.
Ja.
So. Und von daher.
Ja, das ist auch, das finde ich auch schön. Das ist ja noch ein Ur-W124. Ist ja kein Mopf 1 oder 2.
Nee, gar nicht.
Sondern der hat keine Sakko-Bretter. Der hat nur diese dünne Leiste an der Seite. Ach, herrlich ist der
Wagen. Und damals schon auch sehr gut. Ich meine, das ist ja auch dann wahrscheinlich auch Bedingungen gewesen, wenn du dann ein Hardgate draus machst. Er hat keinerlei Mercedes-Benz-Sterne, ne? Also, der hat keinen Stern auf der Heckklappe, der hat keinen auf dem Grill.
Nee, natürlich nicht.
Auch die Plaketten sind nicht drauf,
darf
so wie man
nicht.
Das sieht.
Darf er nicht haben.
Also, selbst die Plaketten auf dem Grill nicht. Und Lenkrad nicht, Tacho nicht. Also, man sieht das.
Das Geile ist, in der Autobild, die Bilder, dann guckst du dir das Motorraumbild mal genauer an und siehst 1000 kaputte Fliegen und Mücken im Kühler.
Ja, das ist
sehr. Und dann guckst du unten an den Bildrand. Und guckst dir mal die Scheinwerferblende an, unter dem Scheinwerfer, nur tote Tiere drauf. Yeah. Weißt du genau, Alter, die haben das Ding tatsächlich, weil hier sind Bilder auf dem Nürburgring gemacht worden. Hätten die haben das Ding
die
wirklich,
vorher machen sollen.
Die haben, nee, genau, die haben den wirklich mit 260 über Nürburgring gescheucht. Ach so, angegeben ist er mit 269 Höchstgeschwindigkeit in den Papieren, ist aber in der, im Test, in der Rallye Racing ist er über 270 gelaufen. Was auch gut sein kann, das kann ja schon mit der Bereifung zusammenhängen, ne? 17 Zoll, vielleicht waren die ein bisschen schmaler wie die 16 Zöller, ich weiß nicht. Weil eingetragen sind die nämlich nicht, die 17 Zöller, in die Papiere. Bis heute nicht.
Nee, aber gar nicht mal, wer die schmaler sind, die 17 Zöller, sondern wenn die den Radrollumfang vergrößert
genau,
haben, dann
auch
fährt
sein.
Das Auto schneller.
Ja, kann auch
und das,
sein.
Also, das kann gut sein.
Ja, genau.
Und es war ja damals die Zeit, heute lachen wir drüber, aber es war damals die Zeit, in der eine 17 Zoll Felge riesig war.
Ach so, übrigens, hier steht, dass er einen 100-Liter-Tank hat. Das ist von der Autobild falsch geschrieben worden. Der hat einen 40-Liter-Zusatztank. Der hat zwei Tanks.
Da muss man das umschalten?
Nee, ich glaube, vielleicht läuft der eine. Nee, glaube ich nicht. Nee. Wahrscheinlich mit einer Pumpe, keine Ahnung, wie es läuft, aber der hat einen zusätzlichen.
Mit einer Pumpe.
Mit einer Pumpe von innen. Eine Sache möchte ich mal vorlesen, damit ihr nochmal versteht, was das für ein Wahnsinnsauto damals war. Jetzt klingelt es an der Tür. Genau, ich wollte euch mal vorlesen, damit ihr versteht, was für eine Granate das damals war. Und zwar der letzte Absatz. Der Nürburgring ist die ideale Prüfstrecke. Hier zeigt der falsche Mercedes, was er kann. Der Hartke lässt sich auch um die schwierigste Rennstrecke der Welt so leicht wie ein Kinderwagen kutschieren. Meine schnellste Runde auf der Nordschleife zwischen anderen hindurch schaffte ich in 8 Minuten 58. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 139 Stundenkilometer. Für eine viertürige Limousine ist dies konkurrenzlos schnell. Also damals war also, mehr oder weniger war das einer der schnellsten Viertürer, wenn du auf Nürburgring gegangen bist, den du überhaupt kaufen konntest. Es gab nichts, was da kam dann. Ich meine, 8 Minuten 58 ist heute, also ist hier so ein AMG GT schafft das in 7 Minuten irgendwas heutzutage, aber damals war das.
Ne? Ja gut, seitdem hat sich aber auch die Welt geändert, ne? Auch gerade
ja,
was das Thema Reifen
jetzt,
und bla bla bla.
Klar, aber du musst dir mal überlegen, der Hartke hat für 200.000 D-Mark was. Du hast ja andere Autos drin im Test. Der Corsa GSI hat 20.000 gekostet. Du hättest hier also 10 Corsa GSIs kaufen können für das Geld. Ja? Der Hartke hat also für 200.000 D-Mark den schnellsten Viertürer auf die Räder gestellt. So musst du das betrachten. Das ist, dieses Auto ist so einzigartig. Boah, ich freue mich dermaßen, wenn der hier ist. Wie gesagt, der geht jetzt, der Transport ist beauftragt. Schön mit Autokind im geschlossenen Transporter, ne? Der Tom holt ihn da schön ab und bringt ihn dann zur anderen Top-Adresse zu MF und ich habe erst Andreas angerufen und gesagt, pass auf hier.
Geil, dreimal Werbung in einem Satz.
In einem Satz. Wir haben gesagt, hier, pass auf, Andreas, Hartke F1, ne, da ist ein in Anführungsstrichen M1 Motor, also ein M88 Motor drin, der ist getuned, könnt ihr da einen Service dran machen? Weil das wollte ich vorher wissen. Und dann hat er ganz kurz gesagt, ja klar können Sie das. Natürlich können Sie das, weil René ist ja gelernter BMW-Mechaniker und der hat in der Zeit nichts anderes gemacht, wie an diesen Autos geschraubt früher.
Ja. Ne? Also, ja. Ne? Ja, hat auch mal einen für Mercedes vielleicht.
Mit Mercedes, nee, kennen die sich nicht aus.
Aber das wäre tatsächlich mal interessant. Ich glaube, ich fahre tatsächlich mal, wenn der Wagen da ist, zu MF hin, weil ich gerne mal unter das Auto gucken würde, was sie tatsächlich an der Achse verändert haben.
Also. Ja, Bilstein hat da was verändert. Aber ja. Schreibt der Hartke, steht er im Test? Nee, ich sage Ihnen nicht, was da verändert wird. Das müssen Sie selbst rausfinden.
Ja, weil da wird bestimmt die ein oder andere Strebe etwas anders.
Ja, also ist tatsächlich das Drehmoment
ausgelegt sein und vor allem auch die Buchsen und so. Da muss man mal gucken, was die da.
Musste Mercedes haben. Ja beim 500e auch machen.
Ja, yeah, klar. So. Ja, gut, der hat ja eh die Achsen vom 129er.
Und genau, daher, aus gutem Grund, weil ja. Die aus dem 124 das nicht mitgemacht hätten.
Ja. Ja, da habe ich ja letztes Mal erzählt, als ich mir diesen Vergleichstest angeguckt habe von dem Mitsubishi Sigma gegen 124er, war ich echt entsetzt, wie das aussah, wenn du ein 124er damals in der Grundvariante, und der war ja relativ hoch. Wir erinnern uns alle, also die erste Variante ohne Mopf und so, da stand der 124er hochbeinig da. Und ganz ehrlich, das war eine sehr, sehr komfortable Auslegung, aber die hat in den Kurven oder so, hat die gar nichts getaugt. Und wenn das Ding irgendwie durch einen Slalom getrieben wurde, dann sah das komisch aus. Also
und nicht jetzt,
alles andere als sportlich.
Genau, und da musst du überlegen, Hartke hat es geschafft, daraus den schnellsten Viertürer für den Nürburgring zu bauen.
Ja,
ohne, genau. Dass das Ding knüppelhart ist, ne?
Genau, gemerkt. Genau, genau. Ja. Also die Grundlage gibt es eigentlich gar nicht so her, aber er hat es trotzdem hingekriegt irgendwie. Ja. Ne? Ja, Wahnsinn. Tolles Auto, ich bin total gespannt und wie du ja schon gemerkt hast, das Auto sorgt auch extrem für Aufsehen.
Ja, ist ne? Diese, also war in der letzten Woche waren die Poster zu, die Klickmeister bei mir.
Ja.
Also das ist schon, ja. Nicht nur das, sondern ist ganz lustig. Du hast natürlich, ich habe ja eh viele Follower auf Facebook und auf Instagram. Und es hat dann die anderen wieder aufgerüttelt, wie zum Beispiel Magazin Klassik Autor aus Polen, die direkt plötzlich waren auf ihrer Seite, war das Titelbild ein ursprüngliches Sotheby's-Bild von dem Auto, wo der noch BRT gehört hat, dem Händler, dem polnischen. Mhm, und direkt haben sie einen Bericht gemacht. Weißt du, so, also so kam so, ach, guck mal, jetzt, und witzigerweise haben sie in Polnisch, ich habe dann auf Übersetzen gedrückt, haben sie geschrieben, ob das jetzt das Auto ist, was bei einem unserer Abonnenten angeboten wird, haben sie geschrieben. Mhm. Ist ganz, ich bin ihr Abonnent, das war ja auch so lustig, ich habe da damals irgendwann hingeschrieben über die Facebook-Seite, ey, ich kann kein Polnisch.
Und
ich
war, ach so, ja, das war
und die Geschichte. Ich war ja auf der Homepage und ich so, Alter, willst du die Zeitung ist so schön. Das ist eine der schönst gemachten Oldtimer-Zeitungen in Europa. Also so ein Mittelding zwischen Hochglanz und wir testen dann aber auch mal, weißt du? Mhm. Schön gemacht, auch fotografisch und so, sehr mit viel Liebe umgesetzt. Wie kann ich die abonnieren, wenn ich kein Polnisch spreche und mich auf der Seite nicht zurechtfinde? Und dann haben sie mir ganz lustig, haben sie mir auf Englisch erklärt, habe ich dann eine lange Mail gekriegt auf Facebook, was ich anzuklicken habe in Polnisch, um die Zeitung zu abonnieren. Das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich Abonnent. Deshalb haben sie geschrieben, bei unserem Abonnenten steht, so ein Auto zu verkaufen. Nee, es ist das Auto. Es gibt nur das eine.
Ja, geil. Ja, cool.
Ja. Ach, der 200. Podcast, ne? Schön. Schöne Geschichte dazu.
Ja, schöne Geschichte tatsächlich. auch nochmal so, ich habe das ja gemerkt, was für eine Energie da bei dir ist.
Genau, wir haben übrigens auch einen Gast hier sitzen. Hadi hört uns gerade zu. Im 200. Podcast hat es vorhin kurz an der Tür geklingelt. Hadi wusste nicht, dass wir so früh aufnehmen. Es hat andere Gründe. Ich glaube, weil Frank geht heute Nachmittag einen saufen oder irgendwie sowas, oder?
Es ist wieder, Kultur.
Ach, Kultur, genau. Und jetzt zur Jubiläumssendung sitzt Hadi hier und hört uns zu, wie wir es aufnehmen.
Ja, und ich hab ja heute nochmal ein Buch mitgebracht, Jens. Ich habe das vorhin schon gezeigt, ob du es kennst. Du sagtest ja, aber habe ich nicht. Werbung rund ums Auto ist von 1991, Vorfahrt für Verführer. Und ich kann das nur empfehlen. Das ist ein
ich auch, weil auf der hinteren Seite ist schön Volvo-Werbung drauf.
Da siehst du wohl. Ja, unter anderem, genau. Unter anderem ist auch noch BMW und Peugeot ist da hinten auch noch drauf. Aber tatsächlich ein sehr interessantes Buch, was so ein bisschen die Historie der Werbung anzeigt. Da sind viele alte Annoncen drin. Und wenn du, also jetzt mal nur, dass du es mal schätzt. Hier ist zum Beispiel so ein Ranking drin, die Werbeausgaben, erstes Halbjahr 1988 von den unterschiedlichen Automobilmarken. Ja. In Deutschland. Und die, also nicht deutsche Marken, sondern Werbeausgaben in Deutschland. Und ich schätze mal, wer da auf Platz 1 war damals?
Überhaupt Werbung in Deutschland?
Ja, also von Automarken, ne?
Automarken? Mhm. Deutsche Automarken oder in Deutschland?
Nee, nicht deutsche Automarken, sondern in Deutschland.
Genau. Fiat?
Nein.
Renault?
Nein.
Na, sag mal.
VW.
Echt?
Ja.
Hatten die es nötig?
I don't know, aber ja, die haben ja damals, ich meine, diese Anzeigen,
die waren
ja
auch immer nicht noch nötig.
Erinnerst du dich? Es gab relativ viele Anzeigen für Golf 2. Und zwar immer die ganzen Sondermodelle, ja, dann, ja. Keine Ahnung, hier Auto geleast und Motorrad gekauft oder nee, irgendwie so, keine Ahnung.
Nee.
Ja, ich weiß, was du sagen willst.
Golf gekauft, Frau geleast.
Ja.
Ja, aber das ist, da haben viele gedacht, das wäre eine Originalanzeige.
Nein, um Gottes
Willen. Die war aber aus der Titanic.
Natürlich war die nicht original. Auf dem zweiten Platz ist tatsächlich BMW. Ja, Leute, das ist scheiße. Was ist das für ein Ranking? Die schreiben hier die Ausgaben hin und die Zahl von BMW ist niedriger als die vom dritten Platz und dann machen sie trotzdem den Rang so. Was ist das denn wieder für ein Quatsch?
Werbeausgaben, ersten Halbjahr.
Ja, genau. Also Opel ist auf dem zweiten Platz, BMW ist auf dem vierten, Ford ist auf dem dritten und Mercedes ist dann irgendwann
das
auf
hat
dem
vierten. Aber man darf das nicht vergessen, das hat ja damals eine ganz andere Rolle gespielt.
Und du hast übrigens recht mit Fiat. Fiat ist relativ weit oben mit 40 Millionen.
Ja klar, waren ja auch Importeur Nummer 1 in der Zeit.
Ja.
Aber interessant ist, es gab ja kein Internet.
Pass
auf.
Ach was.
Die Welt war ja komplett anders und du hast nicht Informationen, die mal kurz über Google, du hast nicht in dein iPhone geschrien, zeig mir mal den neuesten Golf oder so, und dann kam ein Bild auf dem Bildschirm, sondern du hast eine Autozeitung gekauft oder von mir aus auch eine normale Zeitung.
Genau.
Und da war dann eine Automobilwerbung drin und dann bist du zum Autohändler gegangen, hast es dir angeguckt. Das war ein ganz anderer Lauf.
Und interessant finde ich, dass du du konntest ja die Handschrift einer Werbeagentur komplett erkennen. Das heißt also, eine lange Zeit lang, als Mercedes mit Springer und Jacobi zum Beispiel Werbung gemacht hat, fand ich, war die schönste Zeit, weil das immer, so eine intelligente Werbung war. Die war immer irgendwie so, du hast immer ein Lächeln drauf gehabt. Heute, finde ich, ist das nicht mehr so durchgängig gewährleistet, würde ich mal sagen. Und ich finde hier zum Beispiel, ich habe mir mal so ein paar rausgesucht, eine schöne Werbung hier von Citroën. Und zwar steht dann hier auf der linken Seite, es ist uns gelungen, ein Fahrzeug zu finden, das noch weniger verbraucht als ein Citroën Diesel. Naja, und dann sind hier ein Fahrradständer abgebildet. Schon cool gemacht. Und auch hier die Porsche-Werbung. Auch Porsche hatte immer coole Werbung, ne? Gerade auch in Amerika. So richtig, richtig cool. Und dann hier 928 von der Seite, so im Dunkeln mit Licht an. Und dann steht da drunter,
feier sie Chauffeur.
Ne? So, ja. Total cool, sehr, sehr, ich sag mal, zielgruppenorientiert. Und auch damals, diese Werbung ist ja legendär hier, die kennst du ja auch, die Saab-Werbung, ne?
Ja.
Ja, if you want a car that holds more than a Mercedes, Volvo and BMW combined and goes like a Porsche, you only have one choice. Und dann steht dann halt der Saab 9000 da. Das war schon mutig, ne?
So. Ja, wobei diese vergleichende Werbung bei uns ja verboten war, ne?
Ja, lange verboten, ja. Genau. Und als sie erlaubt war, gab es gefühlt vom ersten Tag an aber einen Waffenstillstand. Ne?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
ja.
Irgendwie haben die nie so richtig hart gegeneinander geschossen. Wir fanden es ganz lustig eigentlich damals, ne? Oder? Findest du nicht? So, also am Vergleichen der Werbung fand ich schon irgendwie ganz, ganz ulkig. So. Nur wo führt das hin? Ne? Weil irgendwann schmeißt du die Autos dann natürlich im Crashtest irgendwo gegen und der Neueste sagt dann immer, guck mal, wie blöd der alte BMW ist. Das, ja, schon schwierig, ne? Gerade bei solchen Themen. Aber ich kann das Buch hier nur empfehlen, weil da echt toll auch beschrieben ist, wie manche Dinge sich dann entwickelt haben. Für mich persönlich sind da natürlich, ja, gerade so die BMW-Werbung, aber hier sind eben auch die Opel-Werbung, so mit Steffi Graf und so dabei, ne? Wo damals die Top-Sportler dann eben auch immer für Automarken Werbung gemacht haben, ne? War ja sehr häufig so.
Ja.
Coole Sache. Also kann ich nur empfehlen. Buch heißt Werbung rund ums Auto, Vorfahrt für Verführer. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das irgendwo in den einschlägigen Portalen findet, gebraucht, weil ich vermute, dass es das neue nicht mehr geben wird. Ich poste davon auch nochmal ein Bild oder von der ISBN-Nummer. Wenn nicht, fragt ihr einfach nach. Geht ja auch. Ja. Bei dir braucht man jetzt gar nicht fragen, was du diese Woche sonst noch so gemacht hast, weil ich glaube, du hast eigentlich dich eher mit dem Hartke beschäftigt.
Ach nee, es kommen noch andere schöne Sachen.
Ach, guck mal.
Ja, ja. Ich habe auch was verkauft.
Wollte ich gerade sagen. Das hattest du ja angekündigt. Ist derjenige, der den 928 Probe gefahren hat, hat er den gekauft?
Yes.
Und
das ist auch der rief mich an und sagt, ja, er sucht eigentlich 928 GTS, bla bla. Sag, ja, hier habe ich gerade einen blauen, stehen im Service. Mhm. Da hat er schon gesagt, den guckt er sich sofort an. Und er kam dann auch und hat eine Probefahrt gemacht und hat ihn gekauft, so.
Und hat er vorher schon mal 928 gefahren?
Nein.
Und war er begeistert, wie gut so ein Auto fährt?
Ja. Vor allen Dingen war er begeistert. Meine Lieblingsproberunde sind wir gefahren. Hinten nach Bielstedt hoch, dann über die B5 rüber ins Industriegebiet und da gibt es so eine ganz miese Kopfsteinpflasterstraße. Da hörst du wirklich, ob irgendwas klappert im Auto. Die sind wir schön gefahren und es klapperte gar nichts, hat alles funktioniert, alles ist einwandfrei, keine Pixelfehler. Und auf diesen Straßen da hinten kannst du auch mal kurz beschleunigen, ohne dass jemand durchdreht. Da ist wenig Verkehr.
Kein Pixelfehler, also auf der Kopfsteinpflasterstraße fällt so ein Pixel weg. Also fällt so ein Pixel
raus. Ja, und er war dann doch überrascht, wie so ein 5,4 Liter 928 GTS beschleunigt, auch als Automatik.
Habe ich es gesagt?
Den drückt, also ich habe...
Wirklich, das Ding geht...
Ja, ich weiß mega, ja, drückt dich richtig in den Sitz, das Auto.
Genau. Und dabei
aber darum geht's
unaufgeregt.
Gar, ja, und das, nee, aber darum geht es ihm gar nicht.
Nein.
Sondern er will den als Gran Turismo ein bisschen ja, so bei schönem Wetter...
Und ne? Das ist halt genau. Richtig.
Und naja gut, er hat ihn auf jeden Fall gekauft.
Ja, genau, mega. Richtig.
Der
ja.
War also rein, raus, danke Maus, ne?
So, ja. Das Auto. Wundert mich gar nicht. Ich fand's cool. Da haben noch Leute geschrieben, mach doch jetzt noch mal Bilder von dem blauen Teppich, von dem du im Podcast erzählt hast.
Ja, hab ich ja. Und ein anderer schrieb, er hätte lieber technische Daten gehabt. Angeblich hat er mich wohl angeschrieben, nach dem Auto gefragt. Ich habe das nie offiziell angeboten, das Auto.
Okay.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Technische Daten? Die kann man googeln übrigens.
Nee, vom Autodaten irgendwie. Aber das Auto war nie im Angebot. Ich habe nie irgendwo geschrieben, Autos zu verkaufen, sondern ich habe nur mal ein Bild gepostet von dem schönen Hintern hier. Und habe aber nichts dazu geschrieben, weil ist doch Quatsch. Wenn es eher einer reserviert hat, dann kommt der erst. Und hätte der jetzt gesagt, ich will ihn nicht haben, dann hätte ich natürlich mal losgelegt. Aber so ist es doch Blödsinn.
Ja,
ganz unaufgeregt. Ne? Ja. Und heute kommt noch ein sehr schöner Volvo Amazon rein. Den bringt der Laurenz mir nachher mit, netterweise. Ein Amazon in Rot mit roten Sitzen, ein originaler B20, also ein später, 69er Baujahr.
Mhm. Ist das ein Knallrot oder ist das ein Dunkelrot?
Nee, ein relativ kräftiges Mittelrot so. Ne? Nicht so ganz knallig, schon kräftig. Das ist typische Volvo-Rot. Und der Wagen ist original 138.000 gelaufen und komplett dokumentiert, sogar mit Serviceheft, Bordmappe, es ist alles dabei. Was für einen Amazon ungewöhnlich ist, ist auch der niedrige Kilometerstand von 138.000 nach den Jahren.
Ist das ein deutsches Auto, oder?
Nee, ist ein schwedisches Auto, ist auch schon seit einigen Jahren hier in Deutschland.
Okay.
Bei so einem Volvo-Liebhaber, ist von unten geeisstrahlt, durchsichtig konserviert. Das ist ein Kracher, das Auto.
Okay.
Ein absoluter Kracher.
Ja?
Ich bin ja ein großer Amazon-Fan, da stehe ich selber schon davor und denke, oh, da schlotter ich schon mit den Knien.
Geht schon wieder los, ne?
Nee, vor allem, das stimmt auch wieder alles, ne? Also die Historie stimmt, der Zustand stimmt. Das ist so richtig, das ist so ein Garage-11-Auto
einfach. Bei 5 Richtigen im Lotto.
Bei 5 Richtigen wird es der Volvo, bei 6 Richtigen wird es der F1.
Ja, und bei Zusatzzahl hörst du ganz auf, ne?
Nö.
Ne?
Bei Zusatzzahl da würde ich keinem erzählen, dass ich im Lotto gewonnen habe.
Mach ich sowieso nicht. Jetzt muss ich eins gestehen. Ja, genau.
Ich würde einfach so weitermachen.
Übrigens, wo wir das Thema gerade haben diese Woche, das war ein super Thema. Ist ein super Thema bei der Arbeit beim Mittag. Ich habe dann halt gefragt, sag mal, weiß man eigentlich jetzt, wer diese 108 Millionen gewonnen hat, da in Bremen? Da sagte jemand, nee, ist nicht Bremen, ist Bremerhaven. Ja? Und dann fing die Diskussion an, dass das ja viel zu viel Geld ist und dass man ja nicht wüsste, was man damit machen sollte und so. Und eine Kollegin sagte sofort, ich würde 2 Millionen behalten und den Rest würde ich spenden. Und dann bin ich irgendwie so eine halbe Stunde später zu ihr hingegangen und habe gesagt, hast du nochmal überlegt? Umgekehrt wäre auch gut. Weißt du, so 2 Millionen behalten, 106 spenden irgendwie. 4 Wochen später liegst du so im Bett und denkst, hey, umgekehrt wäre vielleicht besser gewesen.
Nee, keine verrückt, Ahnung. Das oder? Ist ja absurd viel Geld.
Das ist absurd viel Geld, ja.
Und man kann ja viel Gutes damit bewirken.
Man kann, ja, genau. Auch viel Schlechtes für sich selbst. Ich glaube einfach, man würde dann das Thema Leben ja nochmal ganz anders denken. Also man muss sich ja dann Gedanken machen, was will man eigentlich in seinem Leben machen? Mit 108 Millionen ist so ziemlich alles möglich, ja. Und einer sagte...
Also ich mache ja das, was ich machen will.
Ja, alles gut. Ja,
du vielleicht nicht.
Doch. Aber mit den 108 Millionen ist vieles möglich.
Du machst wirklich, was du
einer
willst.
Einer sagte dann, ich würde erstmal Immobilien kaufen für eine langfristige Anlagestrategie. Dann habe ich angeguckt und gesagt, wenn du 108 Millionen gewinnst im Lotto, brauchst du keine langfristige Anlagestrategie. Das Einzige, was du brauchst, ist eine langfristige Ausgabestrategie. Weil, was willst du an, wenn du brauchst keine 108 anlegen, damit das bleibt oder mehr wird, sondern du musst, warum nicht? Weil es darum geht, weil es nicht darum geht.
Nee, du kannst natürlich auch so geil anlegen, dass du allein von den Zinsen geil leben kannst.
Ja, ja, natürlich.
Oh, musst das Geld ja nicht ausgeben.
Ja, ist ja richtig. Und dann stirbst du und die 108 gehen ans Tierheim.
Wieso ans Tierheim? Hast du keinen Nachkommen?
Ja, das ist ja normal. Wir reden ja...
Frank, nicht so egoistisch.
Das finde ich übrigens ganz witzig. Ich glaube, keiner ist egoistisch, wenn er die 108 nicht gewonnen hat. Die Frage ist, was passiert, wenn du die gewinnst?
Weiß ich nicht.
Weil da übrigens auf dem Lottozettel steht, was steht da dein Name drauf?
Wie meinst du
das? Naja, so ein Lottozettel, das macht es ja nicht irgendwie Eheleute so und so, sondern das ist immer ein Name. Und es ist ja, glaube ich, hat mir jemand erzählt, ich weiß es nicht, wir haben bestimmt Hörer, die es besser wissen, das gewinnst ja du, ne? Du musst das nicht irgendwie, das ist nicht zugewinnen oder so in der Ehe zum Beispiel.
Keine Ahnung.
Ja, ich meine nur. Ja, ist alles.
Ist doch
alles
scheißegal, bei so viel Geld ist Wurst.
Bei so viel...
Yeah, was ist doch scheißegal? Schenk doch deiner Frau die Kohle, ist doch scheißegal. Nee, wo ist denn das Problem? Hm? Ist doch scheißegal. Ganz ernsthaft, das ist nur Geld. Ich habe so auch ein gutes Leben. Ich werde hiermit nicht reich, ist mir auch scheißegal.
Ja, bei mir denken die Hörer jetzt, ich würde einmal alle Autos kaufen, die im Angebot sind. Nein, aber ich glaube, ich würde durchdrehen mit, also was das Thema angeht. Ich habe schon immer gesagt,
Ich habe schon immer gesagt als Kind,
wenn ich im Lotto gewinnen würde, also eine hohe Summe, ne, es geht ja nicht um 1 oder 2 Millionen, das ist zwar auch viel Geld, aber damit brauche ich das nicht anfangen. Mit 108 Millionen würde ich ein Automuseum bauen wollen, ja, und würde es zu meiner Aufgabe machen, immer Autos für das Museum zu kaufen.
So. Ja.
Das wäre, hätte ich Bock zu. Ja. So. Und das klingt auch sehr romantisch, aber mit 108 kann man, also 108, wenn du nicht dumm bist, dann sollten die 108 auf jeden Fall gut reichen bis zum Lebensende.
Ja, natürlich,
und klar. Darüber hinaus für die
Erben. Aber ich finde, wenn man schlau ist, verändert man weder seinen Lebensstil noch sonst irgendwas und erzählt auch gar nichts davon. Fertig aus.
Jens, das funktioniert nicht.
Warum nicht?
Weil es nicht funktioniert. Weil das nicht geht. Weil jeder denkt, dass das funktioniert, aber bei keinem funktioniert das wirklich.
Aber was soll ich denn ändern?
Ich meine auch nicht dich, aber...
Nee, aber ich,
also was, ich darf mich damit ja nicht mehr beschäftigen. Ich spiele ja nicht mehr Lotto. Also,
nee, aber weißt du, das ist so, wenn du plötzlich so viel Geld zur Verfügung hättest, so, aber mein Leben ist schön. Ich bin glücklich.
Das ist,
was soll ich denn jetzt da groß... Keine Ahnung. Du kannst es sorgenfreier gestalten dadurch. Das ist schön. Ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich wieder einen Brief vom Finanzamt kriege oder so. Das ist entspannt. Aber alles andere, ich habe nur einen Arsch. Ich kann eh nur in einem Auto fahren gleichzeitig.
Kannst auch nur einen, wie sagt man immer so schön, nur ein Steak essen, ne?
Ja, man müsste, es gibt ja tatsächlich ein Auto, was ich hätte nie verkaufen dürfen. Und da würde ich, dem würde ich absurd viel Geld dafür geben.
Dem würdest du zuscheißen mit deinem Geld.
Dem würde ich mit Geld zuscheißen, dass ich den weißen SEC wiederbekomme. Sag ich, scheiß dich zu mit norwegischen Kronen, das ist mir kackegal. Gib die Karre wieder her.
Genau, gib das Ding wieder her.
Und dann würde ich den wieder, den muss man ja leider zurückrüsten. Der hat ja jetzt inzwischen weiße Blinker, sonst muss man alles wieder original machen.
Das sollte auch, auch dafür könnten die 108 Millionen reichen, ja.
Und dann hätte ich ihn wieder. So, Punkt. Ja. Das ist doch gut.
Ja. Rest kannst du dann spenden.
Nee,
ich will es nicht übertreiben, ne? Leute, spendet Geld, wenn ihr das könnt, und das ist auch richtig, wenn ihr es an die richtigen Organisationen macht. Wir ziehen das jetzt hier so ein bisschen gerade durch.
Hey, ganz ernsthaft, da habe ich gerade mit meiner Frau drüber gesprochen gestern. Der Konrad geht gern auf den Baui, auf den Bauspiel, also ist ja ein Bauspielplatz sozusagen.
Kenne ich nicht.
Gibt es ja hier mehrere, eigentlich mal gedacht für soziale Brennpunkte, wo es dann Bauspielplätze gibt, die sind von der Stadt Hamburg, werden die betrieben. Und wir haben einen direkt in diesem fiesen Hochhausghetto am Alsenplatz da hinten.
Aha.
Das ist ein Abenteuerspielplatz. Ich habe den Konrad da ab. Der Konrad geht da gerne hin. Ich finde das auch gut, weil das ist sozial, es ist in einem sozialen Brennpunkt. Mhm. Und da sind auch Kinder, die in diesem Sozialbrennpunkt leben. Die haben da die Möglichkeit, der Baui ist ziemlich cool am Alsenplatz, ehrlich gesagt. Die haben da eine Fahrradwerkstatt, Die haben super Räume auch in, also in Indoor-Räume sind total cool gemacht. Okay. Für, es gibt so Gruppenräume, die haben eine Elektrowerkstatt, eine Fahrradwerkstatt, die backen da Kuchen, die machen Pizza. Draußen gibt es einen Wahnsinns-Abenteuerspielplatz, da ist immer Lagerfeuer. Mhm. Es ist wirklich mega lässig. Es sind da total nette zwei Erzieher, die das schon ewig da machen. Die sind auch schon, der eine ist schon älter. Wenn ich den sehe, denke ich, der geht bald in Rente. Und das ist nicht weit von der Schule, ist so ein Dreieck von, so, ist nicht weit von uns weg. So. Mhm. Konrad geht da gerne hin, weil er gerne, ich habe ihn abgeholt, dann lag er oben auf dem Dach von der einen Hütte. Mhm. Dann haben sie mit Schnitzmessern, hatten sie sich Pommesschalen aus einem Baumstamm geschnitzt und so Pommespieker zu, alles aus Holz.
Ach, cool.
So, ja, so weit. Und der sieht dann aus, ist immer, hat immer Ruße im Gesicht und die Jacke stinkt nach Feuer, wenn er nach Hause kommt. Mhm. Also, der sah wieder echt bezaubernd aus. Und sein Freund Anton war auch mit da. Und Wahnsinn, was die Stadt Hamburg oder was auch die Leute da leisten und wie
ja, cool das sind,
wie
cool in der Regel das da sind ist. Es die Menschen.
Ja, nee, das ganze, das ja. ganze System, wenn man sich damit beschäftigt. Wir haben in der Schanze gibt's noch einen Baui. Die haben sogar, der ist auch ganz cool. Die haben, ich glaube, die haben Ziegen. Da gibt's lebende Tiere auch und so.
Okay.
Wie so ein Streichelzoo. Okay. Und es gibt in Mümmelmannsberg und so sozialen überall gibt's diese Bauspielplätze, wo halt Kinder aus, ja. Wie soll man das nennen? Aus sozialen, angespannteren Verhältnissen, wo ein bisschen auch Kinder sein können und spielen können. Und du guckst dir das so an und guckst dir da die beiden Erzieher an und denkst dir nur, Wahnsinn. Und das ist zum Beispiel, sowas muss man unterstützen.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich cool. Man muss das, ich verstehe mal nicht, dass man immer meint, man muss das Geld sonst wohin schicken. Aber es gibt genug hier zu tun, auch in Deutschland.
Ist so.
Und diese Bauspielplätze, ich stand da irgendwie, war so begeistert wieder von dieser Sache. Mhm. Und sowas muss man unterstützen. Sowas würde ich meinem Geld unterstützen. Mhm. 108 Millionen Gewinne. Na, ich einen Baui gründen.
Baui, ja, wie gesagt, ich kenne das überhaupt nicht. Ich höre das heute zum ersten Mal tatsächlich.
Aber ich bin immer noch erkältet, Leute. Jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser. Und dann ist auch gut für heute. Was? Meinst du? Du kennst es nicht?
Nee.
Musst du mal angucken. Gibt es bei euch keinen Baui?
Nee, bei uns gibt es keinen Baui. Anna-Maria war noch nie in einem Baui, glaube ich.
Wird Zeit.
Absolut, ja.
Ja.
Absolut. Du wolltest aber eben tatsächlich noch sagen, dass du nur irgendwas anderes angeguckt hast, was in die Garage kommt.
Kann mich nicht erinnern.
Ehrlich nicht?
Ich habe mir nur was angeguckt. Habe ich mir denn noch ein Auto angeguckt diese Woche? Ich muss mir noch ein Audi angucken. Ein Audi S4 Kombi Avant.
Mhm. Baujahr?
Weiß ich gerade nicht.
Okay.
Also über 20 Jahre alt. Also auf jeden Fall ein Youngtimer. Mhm. keine Ahnung. Was passiert denn hier noch in der Garage? Ich habe es gerade nicht so auf dem Schirm, was hier noch so reingerollt kommt. Kommt noch einiges, wie immer.
Ja, wie schon gesagt. Also der Hartke hat hier so einiges.
Hat mein Leben auf den Kopf gestellt.
Naja. Wann kommt der denn ungefähr? Also wann meinst du, ist der bei MF und so?
Ich bald.
Okay.
Also ich habe den Tom von Autokind angerufen, gesagt, tu mir einen Gefallen, hol ihn da bitte ab. Aber das muss er kombinieren mit einem anderen Transport, weil ich muss ja die Leerfahrt sonst auch bezahlen. Mhm. Und dann ist es bei der Strecke schon echt teuer. Mhm. Und jetzt guckt er, plant das dann mit einer der nächsten Touren, holt er den Wagen da ab und dann geht er zu MF. Das ist ziemlich sicher in den nächsten 14 Tagen.
Ja, cool.
Ne?
Ja, cool.
Wir müssen auch im Motorraum ein bisschen, sind so ein paar Ecken, also es ist halt ein Auto, was lange stand. Du hast zum Beispiel so Metallstreben, die sind so angerostet und so. Vielleicht mal den Motorraum Eisstrahlen noch ein bisschen sauber machen irgendwie, keine Ahnung. Gucken.
Cool. Ja, gut, das muss man halt tatsächlich aber auch mit einem feinen Händchen machen alles, ne? Also ich finde...
Ja, lustigerweise ist er bei Sotheby's für diese 80.000 Estimate, steht in dem Text in Englisch, dass eine tolle Opportunity für eine Restaurierung wäre. Also die haben den in dem Ist-Zustand für den Preis damals angeboten. Er ist ja schon er hat übrigens inzwischen auch wieder TÜV, hat eine Haarzulassung und so weiter und ist alles gemacht schon.
Vielleicht finden wir noch ein paar von den Insekten, die auf dem Bild 1988 von
unserem Bild
übrigens tief im...
Findest du heute nicht mehr. Die werden ja heute, die werden doch heute geraspelt und in die Nudeln gehackt, oder wie war das jetzt? Es dürfen doch in den Nudeln so und so viel Prozent Insektenproteine drin sein. Ist richtig, ist wahr. Kein Scherz.
Das?
Ja, okay. Ja, ich habe einen interessanten Bericht darüber gelesen. Da gibt es so eine Fliegenart, wo die, wie waren das?
Na Jens, du haust aber heute einen raus hier.
Ach, da ging es um Tierfutter, genau. Das Problem ist bei Tierfutter, ja, beim Mästen von Tieren, dass da oft Soja verwendet wird. Und dieses Soja wird dann angebaut in Gebieten, wo extra Urwald geholzt wird, damit dieses scheiß Soja angebaut wird, damit hier die Tiere gefüttert werden. Das ist dann natürlich Quatsch. Also kann man dieses Soja in dem Futtermittel, kann man durch getrocknete und geraspelte Fliegenmaden ersetzen jetzt. Der Proteingehalt ist sogar höher wie von dem Soja. Und ein bestimmter Anteil, da gibt es so eine Fliegenmadenzuchtfarm hier irgendwo im Osten. War ganz interessant, der Bericht darüber.
Super, super, super interessant, aber ganz ehrlich, dann kann der Veganer sich das ja auch wieder in die Haare schmieren.
Keine Ahnung.
Ja, oder nicht?
Weiß ich nicht.
Ja, ist doch ein Tier oder nicht? Ein Insekt ist wohl ein Tier oder nicht?
Muss was anderes, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja.
Hat doch keiner verlangt, dass man Veganer ist, meine Güte.
Nein, nein, das ist schon klar, aber wenn, ja gut. Kann
die Welt ist verrückt.
Essen. Ja, die Welt ist verrückt. Und ganz ehrlich, richtig und falsch ist echt schwer zu unterscheiden. Manchmal, gerade bei solchen Dingen. Gerade wenn es um Essen geht.
Gibt es dann richtig und falsch?
Nee, wollen wir auch gar nicht diskutieren. Wir diskutieren darüber, was richtig und falsch ist bei einem Auto. Und da sind wir nämlich stehen geblieben. Weil ich, nochmal, ich würde halt vorsichtig sein bei dem Hartge. Da, zu viel machen ist dann auch blöd, ne? Also restaurieren.
Nein. Der muss... mit meinem Gefühl für Autos
muss der
optimiert werden. So wie der gelbe Volvo, weißt du, so.
Ja, genau.
Der gelbe Volvo. Ja, was denn? Nee, genau so, wie der gelbe Volvo wie ins Leben geholt wurde wieder. So muss man das an, mein 240er.
Ja, gut.
So musst du diesen Hartge angehen auch.
Okay, ja.
Eigentlich wäre der Hartge noch eine Aufgabe für Laurens. Einmal Wachsmafia bitte, einmal Eisstrahlen, so das komplette Paket machen. Gut, macht wahrscheinlich derjenige. Vielleicht hoffe ich, dass es jemand macht, der ihn kauft und dann auch fährt, das Auto. Das wäre zu schade, wenn der einfach in der Sammlung verschwindet und nicht benutzt wird hinterher.
Glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass so ein Auto tatsächlich, also wenn mir jetzt die Patina Collective gehören würde, dann würde ich sagen, so Garage 11.
Ey, pass auf, denen wurde er angeboten, die wollten ihn damals nicht.
Ja, ja, aber vielleicht wollen sie ihn jetzt.
Wollen sie ihn jetzt.
Weißt du, du musst den ja, entscheidend ist doch, du musst den vorher, der Witz ist doch, du musst den vorher die Autobild schicken. Rallye Racing.
Nee, ja? Das Lustige ist, durch meine Posts und diesen Wirbel im Internet, die sind ja bei mir auch ein paar hunderttausend Mal angeklickt worden, kam jetzt tatsächlich ein Anruf, was denn jetzt mit dem Auto wäre.
Ja, genau.
Na, der Besitzer hat gesagt, ja, wenn ihr den haben wollt, müsst ihr ihn beim Jens jetzt kaufen. Das wäre jetzt raus.
Ja.
Finde ich cool. Ich habe aber auch eine Anfrage gehabt.
Please call Mr. Seldrecht.
Yes. Ich habe auch eine Anfrage gehabt von jemandem aus New York zu dem Fahrzeug. Also im Internet geht das ganz schnell heutzutage. Ne?
Ach, komisch. Echt?
Ja.
Das ist ja ein Ding. Ja, es ist schon ganz gut, dieses neue Internet, ne?
Ja.
Ja. Damit wird die Welt schon ein bisschen kleiner, ne?
Ja. Ich weiß nicht, wie viel Stunden dauert. So eine Nachricht ist ja dann so in einer Stunde spätestens in New York auf dem Rechner.
Auf jeden Fall.
Ja, viel schneller, als wenn ich da hinfliege.
Ja, so war das ja auch damals gedacht bei der sogenannten elektronischen Mail, ne?
Stunde, ne? Vielleicht.
Wie lange
reicht die so, die Mail? Reicht die so lange?
Ja, es kommt drauf an. Also geht die dann durch dieses Kabel, was im Atlantik liegt, durch?
Nee, die geht über Satellit.
Über Satellit?
Ja, ja.
Echt? Aber nicht über dieses Satellit von diesem. Der diese elektrischen amerikanischen Autos baut.
Dieser Tesla-Mensch. Was ist denn mit den Teslas? Ich habe gelesen, Tesla hat die Preise gesenkt und das hat jetzt die deutsche Automobilindustrie unter Druck gesetzt. Kleiner Schachzug von Herrn Musk, ne?
Ja. Ja, gut, aber im Moment ist
genau.
Im Moment ist auch übrigens kein Geheimnis.
Also Kommentar eines Mercedes-Verkaufsleiters, ja.
Ja, genau. Im Moment, das ist ja kein Geheimnis. Ich versuche das ja immer sehr allgemein zu formulieren. Das Jahr beginnt ja nicht sehr elektrisch, um das mal vorsichtig zu sagen.
Weil das ist auch gut so.
Durch die weggefallene Förderung tatsächlich kann man bei
jedem. Es ist immer dasselbe. Es wird in der Deutsche, kriegt er was vom Staat, wird was gefördert, wird's gemacht.
Ja.
Fällt die Förderung weg, ist plötzlich alles scheiße. Ja. Nur haben sie alle damals die schönsten Youngtimer verschrottet und haben sich einen Daihatsu Charade gekauft, ja. Und Förderung fällt weg, dann nee, doch nicht. Das ist immer dieselbe Kacke. Die Deutschen sind so doof, was das angeht. Tja. Oh, es wird gefördert, dann mache ich da schnell mit. Oh, der Staat gibt mir 7.000 Euro zu meinem Tesla dazu. Hinterher habe ich so eine 100.000 Euro Batteriehure da stehen, die nicht mehr fährt. Aber ich habe ja 7.000 vom Staat gekriegt.
Ah, jetzt sind wir am Ende doch noch irgendwie in dem Bashing-Thema. Ihr wollt es doch gar nicht bashen.
Aber nee, ich bash das auch nicht. Aber es geht nicht darum, ob ein Elektroauto gut oder schlecht ist. Es geht darum, wie es in den Markt gedrückt wurde. Und genau das, was ich immer gesagt habe, nur weil es gefördert wird, kaufen es alle. Und jetzt ist es tatsächlich so. Ja. Tatsächlich ist es jetzt so, die Förderung fällt weg und die Leute kaufen es nicht.
Ich finde Elektroautos super. Da fällt mir ein, ich muss gleich noch tanken fahren mit meiner Corvette.
Ich finde Elektroautos super, da fällt mir ein, ich muss noch tanken fahren mit meiner Corvette, die sich leider, weil die Straßen glatt sind, mit ihrem Mittelmotor um die eigene Achse dreht. Bis bald, tschüss.
Vor allem mit dem Sommerreifen.
Ja.
Tschüss.
Das war's, die 200. Folge. Schluss, aus, Ende, Feierabend.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.